Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ich erinnere mich da an ein, zwei Situationen, zum Beispiel auf dem Kindergeburtstag, irgendwie war Seilziehen und dabei hat man sich ein bisschen irgendwie die Hand aufgerissen, wo auch immer, ich habe es nicht mal gemerkt und am Ende lief mir eben das Blut die Hände runter.
Ein leichter Stoß reicht aus schon, blüht da ein blauer Fleck, beim Schnäuzen fängt die Nase schnell an zu bluten. Starke Hämatome und häufiges Nasenbluten sind offensichtliche Symptome der Bluterkrankheit oder Hämophilie. Diese angeborene Störung der Blutgerinnung betrifft fast ausschließlich Männer. Mit einem Betroffenen pro 5000 geborenen Jungen gehört sie zwar zu den seltenen Erkrankungen, weil sie schon lange bekannt ist, gibt es inzwischen aber gute Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Doch Hämophilie ist bei weitem nicht die einzige Ursache, die hinter Gerinnungsstörungen stecken kann. Blutungsneigungen können zum Beispiel auch durch Leberschäden, Krebserkrankungen, Vitamin-K-Mangel oder manche Medikamente entstehen. Was steckt hinter Gerinnungsstörungen? Wie werden sie behandelt? Und worauf sollten Betroffene im Alltag achten? Darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Und wie immer beantworten wir später auch Fragen von Ihnen zum Thema und sprechen über Ihre Erfahrungen. Mein Name ist Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Über das Thema Blutgerinnungsstörungen sprechen wir mit Dr. Katharina Holstein. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Hämatologie an der Gerinnungsambulanz und am Hämophiliezentrum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Und sie ist aus einem Studio in Hamburg zugeschaltet. Hallo, Frau Holstein.
Ja, hallo.
Schön, dass Sie heute dabei sind. Frau Holstein, um erstmal klarzumachen, über welche Prozesse im Körper wir heute sprechen, was steckt hinter diesem Begriff Blutgerinnung? Was passiert dabei?
Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier diese Sendung mit Ihnen gestalten zu können. Und gleich das, was ich sagen werde, wird halt eben zeigen, es ist ein recht komplexes Thema. Mhm. Weil unser Blut soll ja normalerweise in unserem Körper fließen. Nur dann können die Organe mit Sauerstoff versorgt werden. Also eine Aufgabe der Blutgerinnung ist es eben auch, die Fließfähigkeit des Blutes aufrechtzuerhalten. Das ist das, was man der häufig erstmal so ein bisschen gar nicht, wo man gar nicht dran denkt, wenn man an Gerinnungsstörungen denkt, dass das ja erstmal fürs Leben ganz entscheidend ist. Die andere Aufgabe der Blutgerinnung ist die, wenn man sich dann verletzt, dass im Rahmen so einer Verletzung ja ein Blutgefäß meistens auch getroffen wird und dann kann dort das Blut rauslaufen. Es blutet also. Und diese Blutung muss wieder gestoppt werden. Das ist halt der andere Teil der Gerinnung. Also sozusagen parat stehen, um im Fall der Verletzung zu funktionieren und die Blutung zu stillen, im normalen Leben aber die Fließfähigkeit aufrechtzuerhalten.
Können Sie denn ganz kurz schildern, wie die Gerinnung abläuft im Körper?
Also wenn nun so eine Verletzung auftritt, wird halt die Gefäßwand sozusagen eröffnet und unter diesen Gefäßwandzellen liegt der Gewebefaktor und der wird dann eben mit den Gerinnungsfaktoren, die im Blut schwimmen, in Kontakt gebracht. Und dann werden diese Gerinnungsfaktoren aktiviert, wie in so einer Kaskade. Man kann sich das immer so ein bisschen vorstellen wie so ein Domino. Der eine wird angetickt, die anderen fallen um. Und so aktiviert der eine Gerinnungsfaktor den nächsten, bis dann das Fibrin entsteht. Und das Fibrin ist eigentlich sozusagen der Kleber, der dann die Gerinnung sozusagen das Endprodukt der Gerinnung, woraus das Gerinnsel besteht.
Mhm. Wodurch kann denn diese Dominokaskade, sag ich mal, der Blutgerinnung gestört sein, wenn Sie da erstmal einen kurzen Überblick über mögliche Risikofaktoren und Ursachen geben, bevor wir dann im Detail auf einzelne Gerinnungsstörungen eingehen?
Also es sind an diesem Prozess eben nicht nur die Gerinnungsfaktoren beteiligt, sondern auch die Blutplättchen, die Thrombozyten, die spielen eine ganz wichtige Rolle dabei. Auch die müssen in ausreichender Menge vorhanden sein. Das heißt also, wenn man zu wenige davon hat, kann das Blutung machen oder wenn sie nicht richtig funktionieren, wenn so eine Thrombozytopathie vorliegt. Und wenn dann eben ein Gerinnungsfaktor fehlt oder zu wenig da ist, wie zum Beispiel bei der Bluterkrankung, bei der Hämophilie, da kann es der Faktor 8 oder der Faktor 9 sein, dann funktioniert diese Kaskade eben auch nicht richtig.
Ja, was sind denn die häufigsten Blutgerinnungsstörungen? Wir haben jetzt eben schon gehört, Hämophilie ist eigentlich eine seltene Erkrankung.
Genau, die häufigsten Blutgerinnungsstörungen, wenn man jetzt an die angeborenen Blutgerinnungsstörungen denkt, ist das von Willebrand-Syndrom. Der von Willebrand-Faktor spielt noch eine ganz spezielle Rolle in der Blutgerinnung, weil der so ein bisschen die Brücke zwischen den Gerinnungsfaktoren und den Blutplättchen schlägt. Also Die Gerinnung, der von Willebrand-Faktor ist normalerweise so, liegt so wie ein Knäuel, schwimmt er im Blut herum und wenn dann so eine Gefäßwandverletzung auftritt, dann bindet er an dieses freiliegende Blutgefäß und entfaltet sich und fängt mit seinem langen Arm dann die Thrombozyten, die Blutplättchen an den Ort der Verletzung. Das ist so die typische Aufgabe des von Willebrand-Faktors. Und er wird benötigt, um den Faktor 8 zu stabilisieren, damit der eben nicht so schnell im Blut wieder abgebaut wird. Mhm. Also ein ganz wichtiges Schlüsselprotein in der Blutgerinnung. Und die angeborenen Störungen des von Willebrand-Faktors sind am häufigsten, meistens aber zum Glück nicht in so sehr schwerwiegender Form.
Mhm. Da fällt die Blutgerinnung dann zu schwach aus. Sie haben eben auch schon die Thromboseneigung angesprochen. Da droht dann sozusagen zu schnelles Verklumpen.
Ja, genau. Also man muss sich halt immer vorstellen, dass die Gerinnungsfaktoren, also es gibt halt eben gerinnungsfördernde Faktoren, das sind die, die Blutstillung machen müssen. Und dann gibt es im Körper aber auch Faktoren, die diesen Prozess wieder stoppen müssen, damit eben nicht zu viel Gerinnung auftritt und nicht die Blutgefäße verstopfen. Und diese Stopper oder Gerinnungshemmer, die der Körper selber produziert, die können eben auch erniedrigt sein und dann ist dieser Stoppprozess gestört und wenn einmal Gerinnung durch irgendwas angestoßen ist, hört sie halt nicht wieder auf. Oder es gibt halt Störungen im Abbau der Gerinnungsfaktoren, dass halt die, die erstmal aktiviert sind, nicht wieder inaktiviert werden. Und manchmal gibt es eben auch Autoimmunerkrankungen, also Antikörper gegen körpereigene Substanzen, die dazu führen, dass Gerinnung angestoßen wird und nicht wieder richtig gestoppt wird.
Sortieren wir das mal ein bisschen. Lassen Sie uns zuerst mal genauer auf eine Gerinnungsstörung schauen, die wir jetzt schon angesprochen haben, die Hämophilie oder Bluterkrankheit. Die ist, wie gesagt, selten, hat aber für die Betroffenen große Auswirkungen und stellt auch ein großes Risiko dar. Und um da erstmal einen Überblick zu geben, was die Erkrankung im Alltag bedeutet, hat meine Kollegin Anneke Meyer mit Jan Lohse gesprochen. Wir haben ihn eben am Anfang dieser Ausgabe schon kurz gehört. Er ist 27 Jahre alt und Jugendvertreter der Deutschen Hämophiliegesellschaft. Hier sein Erfahrungsbericht.
Bei mir war das relativ einfach. Ich habe einen 2 Jahre älteren Bruder. Bei meinem Bruder wurde die schwere Hämophilie A ist das diagnostiziert, weil er eben als Kleinkind, da krabbelt man ja viel durch die Gegend, dann eben grün und blau war. Und mein Papa erzählt immer noch so ein bisschen traumatisiert, dass er dann beim Babyschwimmen immer ganz entgeistert angeguckt wurde, wie sein Kind denn aussieht. Und ja, die Hämophilie wird X-chromosomal rezessiv vererbt. Das heißt also, meine Mutter konnte sich sicher sein, dass es auch beim zweiten männlichen Kind landet. Als schwerer Hämophilie-Patient spritze ich jeden zweiten Tag Prophylaxe. Und damit ist das sehr gut behandelbar mittlerweile. Heißt, man muss trotzdem noch sehr auf sich aufpassen. Gerade am zweiten Tag nach dem Spritzen, dann baut sich das Medikament sehr schnell wieder ab. Man ist dann einfach recht schlecht geschützt. So klappt es aber ganz gut. Man kann mittlerweile auch mit einer Hämophilie Sport treiben. Ich spiele regelmäßig Basketball, auch schon seit meinem 9. Lebensjahr. Das ist möglich, wobei das sicherlich auch nicht jeder Behandler empfehlen würde, als doch Kontaktsportart auch irgendwo. Aber ja, man ist am sozialen Leben gut beteiligt. Ohne diese Behandlung wäre das aber komplett anders. Deswegen, da man schon sehr dankbar für sein muss. Motorradfahren, Mofa-Fahren oder ähnliches wurde mir tatsächlich verboten von meinen Eltern, eine der wenigen Sachen, weil da auch einfach die Gefahr ist, wenn mal was passiert. Es ist anders als beim Autofahren, man ist einem großen Risiko ausgesetzt und auch einen Arm gebrochen möchte ich als hämophiler Mensch am besten mein ganzes Leben nicht haben. Solange man selbstständig damit umgeht, muss einem die Erkrankung erstmal keine Angst machen, denke ich. Andere gehen damit sicherlich auch anders um, aber das fängt, glaube ich, schon zu Kinderzeiten an, dass man da richtig erzogen wird, auch zur Selbstbehandlung. Es gibt immer noch erwachsene Menschen, die müssen für jede Spritze zum Arzt laufen. Meine Eltern haben es mir glücklicherweise ab dem, ich glaube, 5., 6. Lebensjahr schon beigebracht, dass man sich selbst spritzen kann. Und dann klappt das auch alles ganz gut. Aber trotzdem war es dann eben auch auf Klassenfahrt so, dass man da nicht alleine losgeschickt wurde. Da musste Papa dann doch irgendwie bis zum, ich würde sagen, vielleicht 15. Lebensjahr immer noch mit. Ja, aber diese Selbstständigkeit, die man sich auch erarbeiten muss, lässt einen die Angst dann auf jeden Fall schon vergessen.
Anneke Meyer hat diesen Erfahrungsbericht mit Jan Lohse aufgezeichnet. Frau Holstein, da steckten jetzt schon jede Menge Informationen drin. Lassen Sie uns das mal etwas portionieren. Also Hämophilie ist genetisch bedingt und ist aber auch ein Oberbegriff für eigentlich unterschiedliche Erkrankungsformen.
Also wenn man es mal ganz klassisch nimmt, ist die Hämophilie A oder die Hämophilie B, also ein Mangel oder komplettes Fehlen von Faktor 8 oder Faktor 9. Das ist eigentlich die klassische Bluterkrankheit. Mhm. Unter die anderen Blutungsneigungen werden manchmal damit runtergefasst, aber eigentlich, wenn man von Hämophilie spricht, spricht man von der Hämophilie A oder B.
Mhm. Große blaue Flecken, schnelles Nasenbluten, das sind typische Symptome, haben wir schon gehört. Welche Symptome kommen denn noch dazu und in welcher Ausprägung?
Also das, was für die Patienten halt am gravierendsten ist, auch heutzutage noch, sind Blutungen in Gelenke. Also es kann insbesondere jetzt bei der schweren Form, wie auch Herr Luse sie ja geschildert hat, eben zu Blutungen in Gelenke kommen. Und zwar ohne, dass man sich verletzt, ohne Trauma. Das heißt, das Gelenk wird dick, es tut wahnsinnig weh. Und das Blut im Gelenk, das macht halt das Gelenk kaputt. Also Blut im Gelenk ist wirklich Mist. Das macht Entzündungsreaktionen und nachher eine schwere Arthrose mit Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Und das ist das, woran die älteren Menschen mit Hämophilie heute ja auch noch sehr ausgeprägt leiden, die aufgewachsen sind, als es noch nicht so gute Therapien gab.
Da sind wir schon beim Stichwort gesundheitliche Folgen von Hämophilie. Und bei bestimmten Verletzungen kann oder konnte vor allem früher Hämophilie auch lebensbedrohlich sein.
Ja, also als es die Therapie noch nicht gab und als man die Blutgruppen noch nicht kannte, und das ist ja erst 1901 entdeckt worden, hatte man eigentlich gar keine Möglichkeit der Behandlung. Und da lag die Lebenserwartung bei 8 bis 10 Jahren. Also die Kinder sind früh verstorben an Bagatellverletzung oder auch an Blutungen ohne Trauma.
Sie haben das Stichwort Therapie jetzt schon zweimal genannt. Wir haben im Erfahrungsbericht von Jan Lohse gehört, die Gerinnung wird durch regelmäßiges Spritzen unterstützt. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn heutzutage bei Hämophilie?
Genau, also die Gerinnungsfaktoren, die man sich in die Vene spritzen muss, also den fehlenden Faktor, der jetzt heutzutage entweder hochgradig aufgereinigt aus Blutspenden gewonnen wird oder eben gentechnisch hergestellt wird, das ist sozusagen die älteste Therapieform. Dann hat man diese Gerinnungsfaktorkonzentrate noch verbessert, indem man sie bei der gentechnischen Herstellung modifiziert hat, sodass sie länger wirksam sind, man also nicht so oft in die Vene spritzen muss, denn das ist ja doch eine ganz schöne Aktion, das selber zu machen, morgens vor der Arbeit oder vor der Schule. Und die neuen Therapien, da gibt es sogar Möglichkeit von Faktor 8 Ersatzstoffen, die man unter die Haut spritzen kann, also einem Antikörper, der die Funktion von Faktor 8 nachmacht. Und das Allerneueste ist die Gentherapie, die es jetzt auch für die Hämophilie A und für die Hämophilie B gibt.
Das bedeutet, dass die Hoffnung eine einmalige Behandlung und dann tatsächlich eine Art Heilung bei Hämophilie?
Also das ist die Hoffnung auf jeden Fall, aber die Realität sieht so aus, dass das noch nicht für alle Patienten der Fall ist. Erstens müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, dass man diese Therapie überhaupt bekommen kann. Und dann funktioniert sie halt nicht bei jedem gleich gut. Also das Spektrum ist relativ breit zwischen fast kein Effekt und sehr guter Effekt. Und man weiß auch noch nicht, wie lange die Wirkung anhält. Die aktuellen Therapien halten wahrscheinlich nicht das ganze Leben an. Und dementsprechend ist die Heilung wahrscheinlich damit noch nicht zu erreichen. Aber die Forschung geht weiter und es gibt neue Ansätze, mit denen das dann eben vielleicht auch möglich wird.
Können Sie einmal ganz kurz das Prinzip schildern bei so einer Gentherapie? Da wird also tatsächlich versucht, die genetische Ursache der Bluterkrankheit, der Hämophilie, zu beheben.
Ja, genau. Also die Voraussetzung ist natürlich, dass man den Fehler kennt, also das Gen kennt, was den Faktor 8 oder Faktor 9 kodiert und damit die Produktion möglich macht. Und dieses Gen wird halt in einen Transporter verpackt und das ist halt eine Virushülle. Diese Virushülle, und da werden halt nicht krankmachende Viren ausgesucht, da ist kein Genmaterial des Virus drin, also nichts, was eine Infektion produziert, aber dieses Virus kennt halt den Weg in die Leber und bringt damit sozusagen als Transporter dieses Faktor 8 oder Faktor 9 Gen in die Leberzelle und in der Leberzelle wird es dann ausgepackt und kann dann eben das Faktor 8 oder 9 Protein, kann der Körper dann selber herstellen.
Auf die Gentherapie werden wir später auch im Rahmen eines Interviews noch in dieser Ausgabe schauen. Ich würde gerne noch das Stichwort Leben und Alltag mit Hämophilie aufgreifen. Darüber hat Jan Lohse vorhin auch gesprochen. Er hat gesagt, es ist für Betroffene inzwischen auch möglich, Kontaktsportarten wie Basketball zu spielen. Das macht er. Aber dabei sollten dann schon gewisse Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden?
Auf jeden Fall. Also die Sportart, die man jedem Einzelnen empfehlen kann, hängt natürlich erstmal extrem von der persönlichen Fitness ab und von davon, ob man schon Gelenkschäden hat oder nicht. Das heißt, das kann man gar nicht generell sagen. Aber was halt auf jeden Fall wichtig ist, dass man einen guten Schutz vor jeder sportlichen Betätigung hat. Also das heißt, wenn man Gerinnungsfaktoren spritzt zur Prophylaxe, sollte man das mit der sportlichen Aktivität synchronisieren, also möglichst direkt vorher gespritzt haben, damit der Spiegel dann am höchsten ist und man am besten geschützt ist.
Und im Notfall, wenn tatsächlich etwas passiert, auch beim Sport beispielsweise, sollten Sport, die Mitspieler, Mitspielerinnen informiert sein, dass es da eventuell Probleme geben könnte?
Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass alle Bescheid wissen, dass der Trainer Bescheid weiß, dass die Mitschüler Bescheid wissen, um dann, wenn etwas passiert, eben auch handeln zu können. Gerade in der Schule ist es häufig so, dass ein Faktorkonzentrat im Schulkühlschrank ist, damit man eben auch sofort reagieren kann, wenn etwas ist.
Wenn wir es nochmal ein bisschen verallgemeinern, die Frage, wie groß sind denn bei den heutigen Therapiemöglichkeiten insgesamt noch die Einschränkungen, mit denen Betroffene im Alltag leben müssen?
Also mit den immer besser werdenden Therapien werden die Einschränkungen auch immer geringer. Und die Kinder, die heute geboren werden mit einer Hämophilie, haben wahrscheinlich die Möglichkeit, relativ unbeschwert und ohne wesentliche Einschränkungen, vielleicht ein bisschen bei Risikosportarten noch, aber eigentlich ohne wesentliche Einschränkungen und vor allem auch ohne wesentliche chronische Schmerzen groß zu werden.
Dann lassen wir uns nochmal auf andere Formen von Blutgerinnungsstörungen schauen. Sie haben ja eingangs zum Beispiel die Thromboseneigung genannt, wenn das Blut also zu schnell oder leicht gerinnt und verklumpt. Welche Ursachen kann das haben?
Also für die Thromboseneigung gibt es natürlich auch angeborene Ursachen, also sozusagen Risikofaktoren, die man mitbringen kann. Die häufigste ist zum Beispiel die Faktor 5 Leiden-Mutation. Also sie kommt aus der Stadt Leiden in Holland. Da hat man sie erstmals beschrieben, hat nichts direkt mit Leiden selbst zu tun, also von Erleiden oder so.
Der Name der Stadt.
Ja, der Name der Stadt, immer zu bedenken. Das ist zum Beispiel eine angeborene Thromboseneigung. Aber was halt bei Thrombosen viel entscheidender ist, sind eben auch die Lifestyle-Faktoren, also viel Sitzen, Übergewicht, Rauchen, Einnahme von Hormonen, das sind alles eben auch noch Risikofaktoren, die dabei auch ganz entscheidend eine Rolle spielen. Also Dinge, die man durchaus auch selber etwas beeinflussen kann.
Und bestimmte Erkrankungen können auch eine Rolle spielen bei der Thromboseneigung.
Ja, bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe an Tumorerkrankungen, Krebserkrankungen, die das Thromboserisiko erhöhen, oder eben Autoimmunerkrankungen, die Antikörper gegen Phospholipide, das sind halt eben auch Stoffe im Blut, bedingen und die auch Thromboseneigung machen.
Wie wird denn so eine Thromboseneigung überhaupt diagnostiziert, möglichst früh diagnostiziert, bevor es tatsächlich zu einer Thrombose kommt?
Also wenn die Familiengeschichte auffällig ist, dann kann man das eben diese angeborenen Gerinnungsstörungen im Blut nachweisen. Und allerdings muss man sagen, kann man damit dann auch nicht jede Thrombose verhindern, weil das Risiko so groß dann eben auch nicht ist, dass man jetzt von vornherein dann dauerhaft Blutverdünner einnehmen muss. Was wir dann empfehlen in der Regel ist, in bestimmten Risikosituationen Thrombosespritzen zum Vorbeugen zu bekommen. Also wenn man lange liegt, wenn man mit schwerem Infekt im Bett liegt, zum Beispiel mit Grippe oder Corona-Infektion, wenn man eine Verletzung am Bein hat, die mit Schwellung verbunden ist und man nicht richtig laufen kann. Das sind so die typischen Risikosituationen, die man dann abdeckt mit solchen Thrombosespritzen.
Jetzt haben Sie das Thema Therapie schon angesprochen. Welche Optionen gibt es denn da? Also Thrombosespritzen, das Blut also gezielt verdünnen?
Genau, das ist das, was man prophylaktisch machen würde, wenn man weiß, dass man eine Gerinnungsstörung hat. Aber wenn man eben schon eine Thrombose hatte, dann muss man halt diese Blutverdünner, und da gibt es ja auch Tabletten, eine ganze Reihe an Medikamenten heutzutage, die muss man dann halt mindestens 3 Monate oder wenn eben bestimmte Umstände vorliegen, eben auch langfristig dauerhaft einnehmen, um halt zu verhindern, dass es wieder zu einer Thrombose oder Lungenarterienembolie kommt.
Wir haben über Hämophilie, Thromboseneigung jetzt ein bisschen eingehender gesprochen. Sie haben am Anfang auch noch Faktoren, Ursachen genannt, die unabhängig davon die Blutgerinnung beeinflussen können. Welche sind die wichtigsten davon? Stichwort Immunreaktion oder Medikamente.
Genau, also Immunreaktion, da gibt es halt eben im Zusammenhang mit zum Beispiel dem systemischen Lupus erythematodes eine Gerinnungsstörung, die nennt sich Antiphospholipid-Syndrom.
Was steckt dahinter? Ja.
Das ist halt eben so eine Autoimmunerkrankung, wo sich Antikörper bilden, die eben sich auch gegen diese Phospholipide richten. Und die spielen eine ganz wichtige Rolle in der Blutgerinnung. Und das kann halt zu Thrombosen machen im venösen System, kann aber auch Herzinfarkte oder Schlaganfälle machen oder kann eben auch Schwangerschaftskomplikationen verursachen. Also häufige Fehlgeburten oder Plazentalösung oder HELLP-Syndrom, also Schwangerschaftsvergiftung, solche Geschichten. Also eine ganz komplexe Störung der Blutgerinnung.
Bleiben wir beim Thema Schwangerschaft. Bei Neugeborenen kann auch ein Mangel an Vitamin K das Risiko für Blutungen erhöhen. Was steckt dahinter?
die Gerinnungsfaktor, also ein Teil der Gerinnungsfaktoren wird halt, braucht Vitamin K, um in der Leber sozusagen fertiggestellt zu werden. Und das Neugeborene hat ja diese Ernährung in dem Sinne auch noch nicht genossen, dass Vitamin K von außen zugeführt wurde. Und diese Gerinnungsfaktoren sind natürlicherweise niedrig. Und deswegen macht man ja diese Vitamin K-Prophylaxe bei Neugeborenen, um da gegenzusteuern. Vitamin K-Mangel kann natürlich im späteren Alter, wenn man sich schlecht ernährt, also kein Gemüse zum Beispiel eben zu sich nimmt, auch eine Rolle spielen und zu einem relevanten Gerinnungsfaktormangel führen.
Mhm. Daher also die prophylaktische Gabe von Vitamin K nach der Geburt, das ist tatsächlich ein Standardverfahren.
Ja. Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben eine erste Anruferin, eine Frauenärztin aus München. Guten Morgen nach München.
Hallo, guten Morgen, grüß dich.
Hallo. Ja, Ihre Frage bitte.
Ja, ich hatte gestern eine Patientin, die 45 Jahre alt ist und schon immer relativ stark blutet. Sie hat bekannte Myome, das sind so gutartige Muskelknoten in der Gebärmutter, was häufig mit starken Blutungen einhergeht. Aber was neu ist und für sie so irritierend ist, dass sich diese Blutung so verändert hat. Also das ist eher wie Wasser läuft, einfach ganz anders als eine normale Regelblutung eigentlich, also als sie das kennt. Und dann kam mir einfach nochmal so die Frage, Sie haben vorhin von erworbenen Blutgerinnungsstörungen gesprochen, ob ich internistischerseits noch irgendwas ausschließen soll, Magen, Schleimhautentzündung, Vitamin K-Mangel und solche Sachen. Und das dahingehend ist meine Frage.
Vielen Dank für die Frage. Ja, Frau Holstein, würde ich an Sie weitergeben, Frage einer Kollegin.
Ja, also ein typisches Symptom von Blutgerinnungsstörungen bei Frauen sind ja die sehr starken Regelblutungen, die natürlich auch durch die Myome vorwiegend verursacht sein können, aber es ist natürlich richtig. Und dann, was wir also als ersten diagnostischen Schritt immer machen, ist nochmal eine genaue Erhebung der Vorgeschichte, also der Anamnese in Bezug auf andere Hinweise auf eine Blutungsneigung. Zum Beispiel gibt es Nasenbluten, Zahnfleischbluten, Hämatomneigung, also blaue Flecken, sind schon mal Operationen durchgeführt worden, die halt zu auffälligen Blutungen geführt haben. Wie sieht es aus nach kleinen Verletzungen? Blutet es dann auffällig lange? Also diese sozusagen das Umfeld, andere Blutungslokalisationen kann einen Hinweis geben, dass wirklich etwas mit der Blutgerinnung nicht stimmt. Ja. Bei den Medikamenten ist natürlich auch richtig, muss man natürlich gucken auf alles, was die Blutgerinnung hemmt. Also die Thrombozytenaggregationshemmer, also sowas wie ASS, Clopidogrel, nimmt sie ja wahrscheinlich eher nicht. Aber auch Schmerzmittel können die Blutgerinnung stören, wenn man die regelmäßig einnimmt oder eben auch einige pflanzliche Mittel.
Sie hat noch eine Nachfrage, ja.
Ja, die Frage ist zum Beispiel eben pflanzliche Mittel, das finde ich zum Beispiel spannend. Was ist da noch so typisch, was da die Blutgerinnung hemmt?
Also all die pflanzlichen Mittel, die so auch frei verkäuflich sind, die halt zum Beispiel vor Herzinfarkten schützen können. Wodurch machen die das? Dadurch, dass sie eben auch einen Einfluss zum Beispiel auf die Thrombozytenfunktion haben, auf die Blutplättchen. Und die können bei Leuten, die empfindlich darauf reagieren, auch zu einer Blutungsneigung führen. Also Ginkgo zum Beispiel, Knoblauch. Pillen, also nicht den Knoblauch, den man zum Würzen ins Essen tut, das ist nicht hochdosiert genug. Aber wenn man es sozusagen als Herz-Kreislauf-Prophylaxe einnimmt.
Da würde ich noch die Frage anschließen, wie ist denn die Studienlage tatsächlich zu diesen Naturprodukten?
Also die Studienlage ist da nicht sehr gut. Das sind eher die Erfahrungen, die dafür sprechen. Und es gibt natürlich eben auch einige Untersuchungen, wo man sich das eben angeguckt hat. Wie verändern diese Substanzen die Blutgerinnung? Das ist alles für die meisten Menschen nicht besonders relevant, weil es halt nur leichtgradig ist. Für die, die empfindlich darauf reagieren, kann das eben manchmal schon eine Rolle spielen.
Mhm. Vielen Dank für den Anruf aus München. Vielleicht noch angeschlossen auch die Frage, Sie haben es schon angesprochen, also eine ungewöhnlich verstärkte Regelblutung kann bei Frauen tatsächlich auch ein Warnhinweis sein oder ein typisches Symptom für eine Blutgerinnungsstörung.
Ja, genau. Das ist halt, Frauen haben halt sozusagen da so eine Sollbruchstelle, wo sie ja ohnehin immer bluten. Und wenn das eben besonders stark ist, ist das so ein typisches Symptom. Und dann sollte man eben, insbesondere wenn noch weitere Hinweise da sind, eben auch gucken, ob so ein von Willebrand-Syndrom zum Beispiel vorliegt, was halt die häufigste angeborene Blutgerinnungsstörung ist, die sich dann auch so manifestieren kann.
Wie wäre dann der diagnostische Pfad? Sie sagten da müssen noch weitere diagnostische Mittel hinzugezogen werden und letztendlich dann eventuell auch eine Genanalyse?
Also als erstes würde man dann die spezialisierte Labordiagnostik machen, um eben zu gucken, ob es einen Mangel an Gerinnungsfaktoren gibt, ob die Thrombozytenfunktion funktioniert. Dafür gibt es spezielle Tests, die werden aber nur in Spezialsprechstunden und spezialisierten Laboren in der Regel angeboten. Das heißt, da muss man halt gucken, wo man dann die Patientin hinschickt, um das weiter abzuklären.
Am Telefon ist jetzt Herr Tauschek aus der Schweiz. Hallo, Herr Tauschek.
Ja, guten Tag.
Schon mal danke. Ja, danke für Ihren Anruf. Schon mal bei Ihnen. Sie haben eine Frage zur Blutgerinnung im Alter.
Genau. Ich bin 70 Jahre und habe festgestellt in den letzten Jahren vermehrt, dass ich leichter Blutergüsse bekomme, dass die auch länger dauern, bis sie wieder weg sind. Und dann, was speziell neu entstanden ist, was ich früher gar nicht hatte, das sind so kleine Blutungen, die allerdings dann auch wieder relativ schnell verschwinden. Also so unter der Haut, so relativ kleine Stellen. Und da hätte ich eben die Frage, wieso ist das so? Woran liegt das? Hat sich da was grundsätzlich verändert in der Blutgerinnung im Alter? Zweitens, ist das besorgniserregend? Und drittens, wie kann man vorbeugen? Also es kam ja gerade schon was zur Vorbeugung. Vielleicht gilt das ja auch für diesen Fall.
Vielen Dank für die Fragen, Herr Tauschek. Frau Holstein.
Ja, also es gibt mehrere Veränderungen, die zu so einer Blutungsneigung im Alter führen können. Einmal ist es so, dass das Bindegewebe schwächer wird und die Blutgefäße dadurch auch brüchiger werden und man dadurch schon häufiger diese ganz oberflächlichen Hauteinblutungen hat, die aber an und für sich nicht bedrohlich sind, die eher ein kosmetisches Problem sind. Dann kann man natürlich auch sogenannte erworbene Gerinnungsstörungen bekommen, also Dinge, die man im Laufe des Lebens bekommt durch andere Erkrankungen. Auch hier können zum Beispiel Antikörper eine Rolle spielen gegen zum Beispiel den Faktor 8. Dann nennt man das auch eine erworbene Hämophilie. Dafür ist das Risiko im Alter höher. Das heißt, wenn man sehr großflächige Blutungen in die Haut hat, dann muss das weiter abgeklärt werden und dann wäre das auch besorgniserregend. Diese kleineren Einblutungen, die vor allem an den Armen auftreten, wo man sich dann doch vielleicht mal minimal gestoßen hat, sind häufig eher ein Zeichen der Bindegewebsschwäche.
Herr Tauschek hatte auch das Stichwort Behandlung angesprochen. Das heißt, bei diesen minimalen Einblutungen, da ist keine spezielle Therapie notwendig?
Nein, also da kann man... Also erstens ist es nicht notwendig, weil es halt keine bedrohlichen Blutungen macht und diese Bindegewebsschwäche ist auch schwer zu beeinflussen. Also man würde nicht eine Therapie der Blutgerinnung dann vorschlagen, weil das kann natürlich dann eher negative Effekte haben und nicht diese oberflächlichen Hauteinblutungen wirklich behandeln.
Weiteren Punkt, Herr Tauschek, den Sie angesprochen haben, war das Stichwort Vorsorge oder Vorbeugen, Prophylaxe eben. Was kann man tun, damit es eventuell mit zunehmendem Alter nicht doch noch irgendwie Probleme gibt?
Also regelmäßig sich beim Hausarzt checken lassen auf vor allem andere zugrunde liegende Erkrankungen, die eben auch die Blutgerinnung stören können, dass man zum Beispiel die Krebsvorsorge wahrnimmt, weil Krebserkrankungen können nicht nur Thrombosen verursachen, sondern können auch Gerinnungsstörungen machen, die Blutungen verursachen, dass man ein Blutbild angucken lässt, die Thrombozytenzahl, wie schon gesagt, also eine Verminderung der Thrombozytenzahl oder eine schlechte Funktion kann auch im späteren Leben noch auftreten und Blutungen machen. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten und der erste Schritt wäre dann der zum Hausarzt, eben einmal die allgemeinen internistischen Erkrankungen ansehen zu lassen. Und wenn man dann einfach nur den ganz simplen Screening-Blutgerinnungstest macht, dann kann man schon sehen, ob irgendetwas Schwerwiegendes zugrunde liegt, was erworben ist. Also Quickwert, PTT, das sind so wichtige Tests als Screening für schwerwiegende erworbene Gerinnungsstörungen. Mhm.
Herr Tauschek, vielen Dank für den Anruf noch einmal in die Schweiz. Ich würde noch einen Punkt aufgreifen, den Sie angesprochen haben, Frau Holstein, und zwar... Sie sind schon kurz darauf eingegangen, inwieweit ändert sich eigentlich die Blutgerinnung in verschiedenen Lebensphasen? Lässt sich da so ein typischer Verlauf sozusagen für ein typisches Leben darstellen, von der Geburt bis ins hohe Alter?
Also bei der Geburt sind viele Gerinnungsfaktoren weniger stark ausgeprägt. Also wenn man sie vergleichen würde mit denen Erwachsener, sind sie erniedrigt, aber es sind halt neugeborene spezifische Normwerte. Und je älter man wird, desto mehr überwiegt eigentlich eher die Thromboseneigung, sodass man sagen kann, eigentlich ist Alter auch der stärkste Thromboserisikofaktor.
Bevor es gleich weiter um Ihre Fragen geht, werfen wir an dieser Stelle einen Blick auf das deutsche Hämophilieregister. Darin werden seit ungefähr 15 Jahren medizinische Daten von Patientinnen und Patienten mit Gerinnungsfaktor-Mangelerkrankungen gesammelt und ausgewertet. Das soll helfen, die Behandlungsmöglichkeiten für die Betroffenen langfristig zu optimieren. Angesiedelt ist das Register am Paul-Ehrlich-Institut, dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Professor Stefan Fietz ist dort kommissarischer Präsident. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie funktioniert das Hämophilieregister? Welche Daten werden darin genau erfasst?
Das Deutsche Hämophilieregister ist eine Online-Datenbank und erfasst Daten zur Diagnose, Anamnese und Therapie von Betroffenen mit Blutgerinnungsstörungen. Also zum Beispiel Erkrankungen wie Hämophilie A und B, dem von Willebrand-Syndrom oder auch weiteren seltenen Faktormangelerkrankungen. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte sind dabei zur Aufklärung über das Register und zur Meldung ihrer Patientinnen und Patienten verpflichtet. Wenn die Betroffenen nach einem Aufklärungsgespräch eine Meldung an das Hämophilieregister zustimmen, wird jährlich ein pseudonymisiertes Datenpaket ohne Angaben zu Namen und Wohnort im Deutschen Hämophilieregister gespeichert. Und mit Hilfe dieser umfangreichen Daten kann zum Beispiel auch Forschung betrieben werden. Stimmen die Betroffenen der Datenerfassung nicht zu, dann werden nur sehr wenige Daten zusammengefasst gemeldet, die dazu dienen, den Verbrauch, also die zur Behandlung der Patientinnen und Patienten benötigte Menge an Arzneimitteln zu überwachen, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten langfristig zu ermöglichen und sicherzustellen. Das war früher besonders wichtig, als diese Faktoren nur aus Blut isoliert werden konnten. Heute gibt es ja umfangreichere Möglichkeiten, die Arzneimittelversorgung sicherzustellen, hat also ein bisschen an Bedeutung verloren. Trotzdem freuen wir uns über jeden Betroffenen, der der Erfassung zustimmt und seine Daten zur Forschung und damit zum Wohle von uns allen zur Verfügung stellt.
Da sind wir jetzt bei der nächsten Frage. Welche Funktion hat dieses Register? Wie kann es letztendlich dazu beitragen, dass für die Patientinnen und Patienten die besten Behandlungsmöglichkeiten gefunden werden?
Ja, also mit dem Register können grundsätzlich keine neuen Therapien identifiziert werden. Dazu ist die medizinische Forschung da. Aber sein großer Vorteil ist, dass die Daten zu allen Therapien an einer neutralen Stelle zusammengeführt werden. Für die Hämophilie gibt es verschiedenste Behandlungsoptionen, zum Beispiel Faktorprodukte, plasmatische und rekombinante. Es gibt auch chemisch modifizierte Faktorprodukte, die eine längere Halbwertszeit haben. Es gibt einen zugelassenen monoklonalen Antikörper und seit kurzem auch eine Gentherapie. Und weitere Optionen sind in der Erforschung. Die Daten der Patientinnen und Patienten werden pseudonymisiert und im Register erfasst und können dadurch Jahr für Jahr der gleichen Person zugeordnet werden. Das ist eine ganz wichtige Funktion dieses Registers. Und nur so ist es eben möglich, Langzeitbeobachtungen zu dokumentieren und Auswirkungen der verschiedenen Therapien über einen Zeitraum auszuwerten, der weit über die Dauer von klinischen Prüfungen hinausgeht. Und dies ermöglicht zum Beispiel auf lange Sicht auch Auswertungen, die zeigen könnten, welche Patientengruppen von bestimmten Therapien mehr profitieren als andere. Die Daten aus dem Deutschen Hämophilieregister können also dazu beitragen, Betroffene und deren Ärzte bei der individuellen Therapieentscheidung zu unterstützen.
Können Sie diesen letzten Punkt vielleicht einmal konkretisieren an dem Beispiel, das Sie selbst genannt haben? Ende 2023 ist ja diese erwähnte Gentherapie mit dem Arzneimittel Roctavian durch die Medien oder durch die Berichterstattung gegangen. Wie könnte da das Deutsche Hämophilieregister beitragen, da die langfristige Verträglichkeit oder Wirksamkeit so einer Gentherapie zu beobachten?
Ja, einfach indem jedes Jahr geschaut wird, wie stabil sind die Patientinnen und Patienten, die das Gentherapeutikum bekommen haben. Theoretisch ist das ja eine Behandlung, die man einmal durchführt und dann nicht wieder. Man kann sie auch nicht wiederholen, weil die Patienten Antikörper gegen den Vektor bilden können, der dort verabreicht wird. Und umso wichtiger ist es aber zu schauen, wie lange profitieren die Patienten davon oder profitieren sie gar sehr dauerhaft oder lebenslang davon. Das wäre natürlich das Ziel von Gentherapien.
Das Register gibt es seit etwa 15 Jahren. Wie hat es sich seitdem verändert? Das heißt, an welche Entwicklungen musste es sich in dieser Zeit auch anpassen?
Zu der Zeit, als das Register etabliert wurde, war es eine rein freiwillige Beteiligung von Seiten der Ärzte und der Patienten. Dennoch wurden bereits in den ersten beiden Jahren detaillierte Daten von ca. 400 Betroffenen und summarische Daten von nochmal etwa 4000 Betroffenen erfasst. Und im Verlauf der Jahre wurden es mehr und mehr Patienten, die ihre Daten dem Deutschen Hämophilieregister zur Verfügung gestellt haben. Mit dem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung bekam das Register 2019 eine gesetzliche Grundlage und die Meldung wurde verpflichtend. Das PAI führt nun in Zusammenarbeit mit den großen Patientenorganisationen und der medizinischen Fachgesellschaft das Deutsche Hämophilieregister. Auch die Betroffenen selbst sind dort explizit erwähnt und zum Führen eines Patienten- und Substitutionstagebuchs mit der Dokumentation der sogenannten Heim-Selbstbehandlung angehalten. Mit der Einführung der doch recht zahlreichen neuen Therapieoptionen wurde das Deutsche Hämophilieregister neu aufgesetzt, um zukünftigen Anforderungen besser gewachsen zu sein. Das betrifft zum Beispiel auch Export von Forschungsdaten und Analyse durch andere. Und mittlerweile erfasst das Register summarisch Daten von über 17.000 Patientinnen und Patienten, wovon 3.000 in Einzelerfassung sind. Das ist also schon ein sehr relevanter Datensatz, den wir hier haben.
Funktion und Arbeitsweise des Deutschen Hämophilieregisters, darüber habe ich mit Professor Stefan Fietz vom Paul-Ehrlich-Institut gesprochen. Frau Holstein, wie oft haben Sie denn mit diesem Hämophilieregister zu tun? Welche Bedeutung hat es in Ihrem Therapiealltag?
Also wir haben ja in erster Linie mit der Aufgabe der Dokumentation zu tun und das muss man leider sagen, ist halt doch sehr, sehr aufwendig. Also wir können natürlich nur die Daten weitergeben, die wir auch haben. Das heißt, wir müssen vor allem erstmal die Daten von den Patienten einholen und dafür gibt es natürlich gute Hilfsmittel, nämlich elektronische Patiententagebücher, wo man es dann über eine Schnittstelle melden kann. Aber einige Patienten machen es doch lieber noch auf Papier und dann muss man hinterher telefonieren, das alles dann händisch dort eingeben. Das ist viel Arbeit und kostet sehr viel Personal, die das dann eben durchführen müssen.
Aber das Potenzial in diesem Register sehen Sie auch?
Also grundsätzlich halte ich es für extrem wichtig, dass wir wissen, wie viele Patienten mit Hämophilie haben wir überhaupt in Deutschland. Das ist nämlich gar nicht so ganz klar, weil es gibt gar nicht eine sonstige Erfassungsstelle, über die man das erfahren könnte. Und ich denke auch, dass es sehr wichtig ist, diese Patienten langfristig zu erfassen, um eben auch zu sehen, dass es noch Luft nach oben gibt, was die Therapie angeht, das nachweisen zu können und damit auch sozusagen den Willen der Kostenträger, das auch zu bezahlen an neuen Therapien, die natürlich teurer werden, in der Regel erstmal vorübergehend. Das finde ich ist extrem wichtig, dass wir das zeigen können. Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, obwohl wir schon gute Therapien haben, die das Überleben in der Regel halt gewährleisten, sodass die Lebenserwartung normal ist, aber die Lebensqualität ist halt eben noch nicht normal.
Gerade im Gespräch mit Professor Fietz war ja auch nochmal diese Gentherapie-Thema, über die wir auch schon am Anfang der Sendung gesprochen haben, die Gentherapie bei Hämophilie. Wie weit ist die tatsächlich schon im Alltag angekommen? Wie oft haben Sie damit Kontakt als behandelnde Ärztin?
Also wir sprechen mit unseren Patienten darüber. Der Kontakt ist aber immer noch etwas theoretisch, weil das Problem der Kostenübernahme mit den meisten Kostenträgern eben noch nicht abschließend geklärt ist. Es ist halt eine teure Therapie, die nicht hundertprozentig sicher ist in dem, was dabei rauskommt. Also man kann für den Einzelnen nicht vorhersagen, wird er gut ansprechen oder wird er nicht so gut ansprechen. Und hier wird noch an Risikoteilungsverträgen sozusagen gearbeitet, damit das Risiko nicht die Krankenkasse alleine trägt, wenn es eben nicht funktioniert.
Das heißt aber auch, diese Langfristperspektive darauf, wie wirksam dann beispielsweise diese Gentherapie ist, das kann sich dann von Patient zu Patient unterscheiden.
Ja, das ist nach dem aktuellen Stand halt eben recht unterschiedlich und deswegen müssen die Patienten auch in der Nachsorge bleiben nach einer Gentherapie. Also nach dem Motto, ich kriege jetzt die Infusion und tschüss, dann jetzt bin ich mal weg. Das funktioniert halt nicht, sondern es ist eine am Anfang sehr umfangreiche Nachsorge während des ersten Jahres und dann aber mindestens einmal jährliche Nachsorge für viele, viele Jahre halt notwendig, um auch für den Patienten rechtzeitig zu erkennen, wenn er das Risiko wieder hat, Blutung zu bekommen.
Wie lässt sich das denn erklären, dass so eine Gentherapie, die ja eigentlich die genetische Ursache der Hämophilie adressiert, dass die so unterschiedlich wirkt bei unterschiedlichen Patienten?
Das weiß man bisher nicht so ganz genau. Also Vorhandensein von Antikörpern gegen dieses Trägervirus ist natürlich schon ein Punkt, das versucht man möglichst auszuschließen, indem man sie nur Patienten gibt, die niedrige Titer oder gar keine Antikörper haben. Aber auch was dann nachher mit dem Gen in der Leber passiert, ist halt sehr unterschiedlich. Und eine Rolle spielt eine Form von Leberentzündung, die durch diese Virushülle ausgelöst werden kann oder verschiedene Dinge. Aber es sind auch Sachen noch nicht ganz hundertprozentig verstanden, warum zum Beispiel auch Gene wieder abgeschaltet, die gar nicht weg sind.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Jetzt begrüße ich eine Hörerin aus Hamburg, die angerufen hat. Hallo nach Hamburg.
Ja, hier ist Hamburg.
Ja, hallo. Sie, bei Ihnen geht es um das Willebrand-Syndrom, wenn ich richtig informiert bin.
Und ich bin damit offensichtlich geboren. Das wurde ja in der Sendung schon angedeutet. Mhm. Und ich bin inzwischen 80 Jahre alt und kann also zurückblicken und sagen, dass es also in den ersten Jahren, bis ich auch Schülerin war und zum Zahn ziehen musste, der Sache gar nicht auf den Grund gegangen werden konnte, weil man diese Kenntnisse offensichtlich noch nicht hatte. Dass ich sage jetzt mal eine Zahl. 1964 habe ich mein erstes Kind geboren und war 2 Tage zu Hause und wurde mit Blutsturz dann ins Krankenhaus befördert. Auch da konnte man der Sache noch nicht auf den Grund gehen. Und nachfolgend sind Blinddarmentzündung und dergleichen sehr kritisch gewesen, also sehr auf der Kippe. So, und eigentlich sehr viel später erst habe ich das Glück gehabt, dass in Harburg der Sache auf den Grund gegangen wurde, nachdem ich Blutübertragung bekommen hatte und 5-mal wieder in den OP zurück musste, weil man es nicht schaffte, nach einer Nasen-OP, die relativ harmlos eigentlich ist, einen Blutsturz bekam. Mhm. Inzwischen muss ich sagen, bin ich dann sehr gut im UKE bei der Gerinnungsabteilung. Die Chefin haben Sie ja im Interview als Mitarbeiter.
Haben wir heute dabei. Zu Gast, genau.
Zu Gast. Und da ist man der Sache dann auf den Grund gegangen. Und ich habe dann einen Ausweis, einen Notfallausweis bekommen, den ich immer bei mir trage, mit den entsprechenden Daten. Und hinzu kommt, dass die permanente Kontrolle ergeben hat, dass es bei mir, dieser Gerinnungsfaktor 8 Mangel, tatsächlich von 15% früher auf 55% gestiegen ist. Etwas also im Alter sogar besser geworden ist. Mhm. Kleinere Verletzungen, um jetzt mal auf den Alltag zurückzukommen, sind Schwanken. Und ich benötige in der Regel Pflaster, bevor es überhaupt gestillt ist, und es kann auch nach 1-2 Tagen so eine kleine Wunde erneut bluten, aber das habe ich alles im Griff. Mhm. Ganz was mich belastet ist, dass ich es auch offensichtlich an mein eines Enkelkind vererbt habe. Aber das ist wahrscheinlich medizinisch keine neue Erkenntnis. Das würden also Experten sicherlich ausführlicher betrachten können.
Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Erfahrungsbericht. Da steckten ganz viele Fragen drin, die wir jetzt mit Frau Holstein besprechen können. Vielleicht erstmal, Frau Holstein, wie hat sich die Therapie von Hämophilie bzw. dem Willebrand-Syndrom im Laufe der Geschichte verändert? Seit wann ist das eigentlich gut diagnostizier- und therapierbar? Wir haben ja gerade aus Hamburg gehört, dass das früher teilweise überhaupt nicht erkannt wurde.
Ja, also das von Willebrand-Syndrom wurde erstmals beschrieben 1926 durch Erik von Willebrand, der nämlich eine Familie auf den Aalandinseln beobachtet hat, wo die Frauen verblutet sind, teilweise sehr früh. Dass es dann in die Alltagsdiagnostik Einzug gehalten hat, ist sicherlich erst später gewesen. Und das, was aber auch heute immer noch ein Problem ist, und das hat die Hörerin ja eben auch sehr eindrücklich geschildert, dass man muss halt dran denken an die Blutgerinnungsstörung und eben auch nachgucken. Heute hat man diagnostische Möglichkeit, aber wenn man nicht dran denkt und nicht misst, kriegt man es natürlich auch nicht raus. Da gerade bei so Gerinnungsstörungen, die nicht so schwerwiegende Blutung machen wie bei der schweren Hämophilie, dauert es häufig lange, bis die Diagnose überhaupt gestellt wird. Und das sind, was sie geschildert hat, sind ja die ganz typischen Symptome, die Schleimhautblutung, Regelblutung, Blutung nach den Geburten, bei kleinen Verletzungen. Also eigentlich eine wunderbare Schilderung des von Willebrand-Syndroms. Besser geht's kaum.
Mhm. Was die Hörerin auch noch geschildert hat, wie wichtig es sei, einen entsprechenden Ausweis bei sich zu tragen, um im Notfall eben das Umfeld zu informieren.
Genau, vor allem eben das vorzuzeigen, wenn man irgendwo notfallmäßig in der Klinik ist mit einer Verletzung, damit man eben schnell die richtige Therapie bekommt. Bei der Therapie des von Willebrand-Syndroms hat sich leider nicht so viel entwickelt. Das geht jetzt erst los, dass dort auch neue Therapien kommen. Also was jetzt zur Verfügung steht, sind halt Medikamente, die die körpereigenen Reserven mobilisieren, das Desmopressin, Mittel, die die körpereigene Fibrinolyse, also das Wiederauflösen von Gerinnseln hemmen und damit die Gerinnung stabilisieren, und eben auch von Willebrand-Faktor-Konzentrate, die aus Blutplasma gewonnen werden können oder gentechnisch hergestellt werden.
Mhm. Vielen Dank nochmal für den Anruf nach Hamburg. Zum Thema Ausweis bei sich tragen hat uns auch eine Mail erreicht. Da schreibt eine Hörerin, bei ihr wurde mit ca. 50 Jahren eine erworbene Thrombozytopenie festgestellt, also eine Thromboseneigung, und zwar nach Hantavirus-Infektion offenbar. Die Entstehung ist aber laut dem Hämatologen ein Stück weit unklar. Die Thrombozytenzahl wird jetzt regelmäßig kontrolliert, und sie fragt, sollte ich Informationen mit mir führen, falls zum Beispiel beim Radfahren ein Sturz passiert, für das persönliche Sicherheitsgefühl?
Also die Informationen sind vor allem sinnvoll, wenn man eine dauerhafte Störung der Blutgerinnung hat, aber für die Phase, wo da etwas nicht stimmt, ein Blutbildbefund bei sich zu haben oder eben so eine kleine Karte, wo drauf steht, eben Thrombozytopenie, Vorsicht, Blutungsneigung, das macht auf jeden Fall Sinn, vor allem wenn eben schon klar ist, dass sie vielleicht eine autoimmune Thrombozytopenie hat, die wird ja anders behandelt als eine Thrombozytopenie, die aus anderen Ursachen entsteht. Und deshalb macht es manchmal Sinn, dass man sich den letzten Arztbericht in die Tasche steckt, wo dann eben die Ursache auch geschildert wird.
Um das Thema Thromboseneigung geht es auch bei unserer nächsten Anruferin, eine Hörerin aus Stuttgart. Hallo nach Stuttgart. Hallo?
Jetzt
hören wir Sie, gerne, ja.
Ja, ich habe eine Thrombophilie, die ist vor 15 Jahren ungefähr diagnostiziert worden. Da gibt es erhöhte Faktoren 8 und 11 und ein erhöhtes Fibrinogen. Es wurde aber nicht behandelt und wird auch jetzt nicht behandelt. Aber ich frage mich, ob das jetzt mit dem Älterwerden und vor allem dann, wenn eine Operation ansteht, vielleicht diese Sache beeinflusst oder ob man das nochmal untersuchen muss, ob ich das vor allem dem Operateur dann sagen müsste.
Ja, vielen Dank, Frau Holstein. Auch hier wieder die Frage nach der Information für das Umfeld.
Also so erhöhte Gerinnungsfaktoren wie der Faktor 8 und das Fibrinogen sind halt das, was wir so Akutphase-Proteine nennen. Das heißt, das sind also Proteine, die bei jeder Stressreaktion des Körpers, also bei Infektionen, bei nach Operationen und so weiter erhöht sind. Bei manchen Menschen sind sie dauerhaft erhöht und können zu einem erhöhten Thromboserisiko beitragen, wie auch der erhöhte Faktor 11. Eine dauerhafte Therapie machen wir, wie auch bei diesen angeborenen Thromboseneigungen, ja in der Regel nicht, wenn man noch kein Ereignis gehabt hat, also keine Thrombose. Aber nach der Operation eine ausreichend lange Thromboseprophylaxe und möglichst schnell wieder auf die Beine kommen, das ist auf jeden Fall das, was die empfohlenen Maßnahmen sind.
Vielen Dank an die Hörerin aus Stuttgart. Ich würde gerne eine Mail vorlesen, die uns erreicht hat. Ein Hörer schreibt, meine Freundin und ich sind langsam in einem Lebensabschnitt, in dem wir über Kinder nachdenken. Welche Risiken bestehen für meine Freundin als Patientin mit Gerinnungsstörung und welche Maßnahmen können diese Risiken minimieren? Als Thema haben wir schon angesprochen, Schwangerschaft und Gerinnungsstörung, aber vielleicht können wir es hier nochmal bündeln.
Da müsste man natürlich wissen, um welche Art von Gerinnungsstörung es sich handelt. Denn wie gesagt, Gerinnungsstörungen können ja Blutung verursachen oder können Thrombose verursachen. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge.
Mhm. Kann man an der Stelle leider nicht detaillieren. Vielleicht können wir einfach auf beide möglichen Faktoren eingehen.
Also wenn man jetzt eine Gerinnungsstörung hat, die zu Blutungen führt, dann ist das Risiko vor allem in Bezug auf die Mutter da, dass es vor allem bei der Geburt zu Blutungsproblemen kommt. Das heißt, man muss im Laufe der Schwangerschaft die Werte kontrollieren und vor allem so 4 bis 6 Wochen vor der Entbindung, damit man vorbereitet ist und weiß, was zu tun ist im Fall der Blutung bei der Geburt oder in der Wochenbettphase. Wenn es um die Thromboseneigung geht, dann ist eben immer die Frage, die gestellt wird, wie schwerwiegend ist die Thromboseneigung? Sind auch Familienangehörige betroffen, also erstgradige Familienangehörige im jungen Alter zum Beispiel, die schon Thrombosen hatten? Hat man sonstige Risikofaktoren für Thrombosen, wie zum Beispiel Übergewicht? Dann stellt sich die Frage, ob man während der gesamten Schwangerschaft eine Thromboseprophylaxe braucht, also dann in der Regel eben Spritzen, die man über die gesamte Schwangerschaft und im Wochenbett nehmen muss.
Uns hat auch die Frage erreicht, kann man Vitamin K, hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass das regelmäßig bei Neugeborenen gegeben wird, kann man Vitamin K überdosieren und damit Gerinnungsprobleme auslösen?
Also in der Regel eigentlich nicht, ist das im Körper recht gut reguliert und was überflüssig ist, wird auch wieder ausgeschieden. Im Grunde genommen ist es halt wichtig, dass man sich ausgewogen ernährt und dazu gehört dann eben auch Gemüse, was eben Vitamin K-haltig ist. Und dann braucht man eigentlich keine zusätzliche Zufuhr von Vitamin K. Mhm.
Eine Hörerin fragt, ich habe immer, wenn man das Blutbild gemacht hat, eine etwas über der empfohlenen Spanne liegende Thrombozytenzahl, immer um die 430.000. Die Ärzte winken ab. Mein Vater hatte mit 95 Jahren 150.000 und starb an einer Lungenembolie. Die Frage, ab wann ist die Zahl der Thrombozyten problematisch?
Also, wenn sie jetzt so knapp über dem Normbereich ist und keine eigene Vorgeschichte von thrombotischen Ereignissen, ist das meistens nicht so dramatisch. Man sollte es aber im Auge behalten, weil es gibt eben einige Bluterkrankungen, die mit einer Überproduktion von Blutzellen verbunden sind und die eben auch zu einem relativ hohen Thromboserisiko führen können. Das ist aber eben nicht eine erbliche Bluterkrankung, sondern kann im Laufe des Lebens entstehen. Man sollte es also im Auge behalten.
Mhm. Eine weitere Mail, die uns erreicht hat, das passt zu der Anruferin, die wir vorhin hatten. Da beschreibt eine Hörerin aus Nordrhein-Westfalen einen Routineeingriff beim Zahnarzt mit ihrem Sohn. Ein Backenzahn musste bei ihrem 6-jährigen Sohn damals gezogen werden. Es traten heftige Blutungen auf. Notaufnahme, Zahnklinik, Wunde wurde genäht. Zu Hause traten aber erneut heftige Blutungen auf. Dann wurde das Kind in die Notaufnahme der Uniklinik eingewiesen. Und zunächst war erstmal unklar, wodurch diese heftigen Blutungen entstanden sind. Bis ein Arzt, der auf Bluterkrankungen spezialisiert war, hinzugerufen wurde und der konnte mit einem entsprechenden Medikament, welches steht hier nicht, behandeln und die Blutung stoppen. Da wurde aber keine langfristige Diagnose gestellt. Ist das ein typisches Beispiel für so eine Situation, wo so etwas wie eine Hämophilie überhaupt erst diagnostiziert, bemerkt wird?
Also das kann durchaus sein. Also wenn die Hämophilie nicht schwer ist, also nicht null Faktor produziert wird, sondern eine erniedrigte Menge, dann sind die Blutungssymptome ja meistens nicht so schwerwiegend und treten erst in Erscheinung, wenn eben etwas gemacht wird, wie zum Beispiel ein Zahn gezogen wird. Und dann sollte man natürlich eben die Gerinnungsfaktoren messen, um eben eine genaue Diagnose zu stellen, möglichst, damit man dann auch speziell therapieren kann beim nächsten Eingriff. Also würde man da schon empfehlen, das auf jeden Fall abzuklären. Problem ist manchmal, dass man im Rahmen dieser akuten Reaktion, wenn der Körper sozusagen in Rage ist, die Messung so ein bisschen verfälscht ist. Mhm. Man müsste dann eben auch nochmal gucken in einer Situation, wo rechts und links nichts ist.
Mhm. Zeichnen wir vielleicht den Weg nochmal kurz nach. Wenn der Verdacht besteht, wie läuft denn der diagnostische Pfad speziell bei der Hämophilie ab? Also erstmal zum Hausarzt, zur Hausärztin, und die sollte dann idealerweise, wenn der Verdacht besteht, an Spezialisten weiterleiten?
Genau, also die spezialisierte Labordiagnostik kann man zum Teil auch über die Hausarztpraxis machen, aber um halt diese Zusammenschau, Vorgeschichte des Patienten, Familiengeschichte, Begleiterkrankung, also diese Erfahrung, wie dann diese ganzen Laborwerte auch zu interpretieren sind, ist eben meistens in diesen Spezialsprechstunden da, wo man sich dann eben zusammen hinguckt, wie ernsthaft ist diese Blutgerinnungsstörung, muss etwas regelmäßig gemacht werden, reicht es in bestimmten Situationen etwas zu machen. Dafür braucht man dann eben Erfahrung und das Problem ist für den Hausarzt, da es ja alles seltene Erkrankungen sind, hat er selbst oder sie selbst häufig nicht so viel davon gesehen, um diese Erfahrung selber mitzubringen.
Mhm, vielleicht noch die Frage, wie gut ist denn die Versorgung mit spezialisierten Zentren in Deutschland für Blutgerinnungsstörungen?
Nicht so sehr gut, leider. Wir haben auch sehr lange Wartezeiten in unserer Sprechstunde. Darin spiegelt sich das ja wieder, dass die Versorgung durchaus Luft nach oben hat.
Das war die Sprechstunde zum Thema Blutgerinnungsstörungen. Als Expertin dabei war Dr. Katharina Holstein von der Gerinnungsambulanz und dem Hämophiliezentrum des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Frau Holstein, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Ja, ich danke auch. Es hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.